Hashtag Erfolgsstories, der Podcast der jungen Wirtschaft Niederösterreich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hashtag Erfolgsstories, dem Podcast der jungen Wirtschaft Niederösterreich. Mein Name ist Katharina Alzinger-Kittel. Als Landesvorsitzende der jungen Wirtschaft Niederösterreich freut es mich ganz besonders, dass mich heute Lukas Renz aus dem JW-Team St. Pölten unterstützt. Lukas ist heute zu Gast bei Reinhard Griesler, Geschäftsführer von Egger Getränke. Hört rein und holt euch exklusive Tipps und Insights.
Ja, heute in der Früh bin ich am Weg nach St. Pölten Richtung Unterradlberg gefahren zur Firma Egger Getränke. Man kennt es von den unterschiedlichsten Marken her, die einen von dem Apfelsaft Grannys oder von Radlberger, beziehungsweise auch von Eckerbier. Beziehungsweise gibt es auch viele Marken, die man dann auch kennt, aber nicht unbedingt zuordnen würde zu Eckergetränke, wie zum Beispiel das Mixit Mineral, Sodawasser, beziehungsweise Echtholler, Tiroler Alm, Blackjack Cola. Also es sind alles ein großes Potpourri an Getränken. Und Eckergetränke ist ja einer dieser Hidden Champions, wo wir heute sind. 400 bis 500 Millionen Einheiten verlassen da jedes Jahr das Werksareal und gehen in die ganze Welt. Und heute sitzt uns der Geschäftsführer der Egger Getränke, Reinhard Griesler, gegenüber. Lieber Reinhard, danke, dass du die Zeit nimmst heute für uns, für die junge Wirtschaft, um einen Einblick zu geben, wie dein Alltag, dein Werdegang, dein Tag bei Egger Getränke so läuft.
Herzlichen Dank und herzlich willkommen.
Ja, lieber Reinhard, kannst du vielleicht unseren Zuhörerinnen einmal einen kurzen Einblick so geben in deine persönliche Geschichte, deinen Werdegang, deinen Entschluss, warum du da letztendlich zum Glück ja noch nicht, warum du da eigentlich zu Egger Getränke gekommen bist?
Ja, sehr gerne. Grundlegend bin ich gelernter Betriebswirt. Also nach meiner humanistischen Grundausbildung, sage ich immer, im Stiftsgymnasium in Melk hat es mich Richtung Betriebswirtschaftslehre verschlagen. Ich habe dort eine persönliche Präferenz von mir auch im Studium verfolgt. Ich habe mein Studium relativ breit angelegt, habe zum Schluss dann drei Schwerpunkte gemacht. Studienabschluss habe ich in Umweltwirtschaft absolviert, also das Studium selbst war Wirtschaftswissenschaften. Habe aber dann zwei weitere Schwerpunkte studiert, nämlich betriebliche Finanzwirtschaft und Marketing. Habe alle drei auch abgeschlossen. Und dadurch hat sich ergeben, dass ich mein Studium nicht in einer Diplomprüfung abschließen konnte. Und auch da war es so, dass eine persönliche Präferenz von mir aus der Familie heraus gibt es bei uns einen Bezug zur landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Urproduktion nachgegangen bin. Ich habe dann die Forstfachschule in Waidhofen besucht, also eine einjährige praktische Forstausbildung. Einfach einmal mit diesem Interesse von mir nachzugehen, habe mein Studium abgeschlossen und bin dann eingestiegen in den Forstdienstleistungsbereich. Das war beim Maschinenring 2 Jahre und habe mich dann bei der Firma Egger beworben in Unterradlberg. Wie das oft so ist, hat das Bewerbungsgespräch stattgefunden. Grundlegend war der Job, für den ich mich beworben habe, zu dem Zeitpunkt schon vergeben. Es hat aber im Gespräch die Information gegeben, es gäbe eventuell eine andere Aufgabe für mich, nämlich im Holzeinkauf. Das habe ich dann auch angenommen, habe dann im Holzeinkauf begonnen da in Unterradlberg, habe nach einem Jahr den Holzeinkauf als Abteilung übernommen. Eine kleine, feine Truppe, was die Mitarbeiter betrifft, aber wir haben einen wesentlichen wirtschaftlichen Einfluss auf den Standort gehabt, einen sehr hohen Millionenbetrag an Holz eingekauft für den Standort. War dann international unterwegs in der Egger-Gruppe, auch in der gleichen Agenda, bis nach Rumänien gekommen, phasenweise dann dort auch gearbeitet. Habe dann die Geschäftsführung für ein Tochterunternehmen übernehmen dürfen, das sich mit der Holzernte und Holzvermarktung beschäftigt und bin so immer mehr in Richtung Organisation und Technik gewachsen und habe dann schlussendlich im Holzwerkstoffbereich die Chance bekommen als Geschäftsführer, am Standort in Unterradlberg und Werksleiter für Technik und Produktion zu arbeiten. Eine Riesenchance für mich persönlich auch damals von der Geschäftsführung der Holzwerkstoffe an mich diese Verantwortung übertragen. Sehr viel Spaß gemacht hat die Tätigkeit. Unterradlberg ein Vorzeigestandort auch innerhalb der Holzwerkstoffgruppe. Und eine einmalige Chance, die es ja nur in einem Familienunternehmen ergibt, das so vielseitig aufgestellt ist, war dann die Frage im Sommer 2021, ob ich mir eventuell innerhalb der Unternehmensgruppe Ecker auch Branchen übergreifend weiterentwickeln wollen würde. Und so hat es sich ergeben, dass die Frage eben gestellt worden ist, ob ich zu den Ecker-Getränken wechseln wollen würde. Hat man das gut überlegt. Ecker-Getränke ist für mich als Niederösterreicher natürlich ein großer Begriff. Marken, mit denen ich in der Kindheit aufgewachsen bin, werden da produziert. Ich habe mir überlegt, ob ich einen Beitrag leisten kann in dem Unternehmen. Und das war dann die Entscheidung für mich, warum ich gewechselt habe. Und seit Herbst 2021 jetzt im Unternehmen Ecker-Getränke bin. Der Einstieg war als Geschäftsführer für Technik und Produktion und für die kaufmännische Leitung in der Verantwortung. Waren damals zwei Geschäftsführer. Und seit 1.1., nachdem uns der Kollege aus persönlichen Gründen im Dezember verlassen hat, führe ich das Unternehmen als Alleingeschäftsführer.
Ja, voll. Das ist nämlich extrem spannend, weil man hört es doch immer wieder, wenn man mit Leuten redet, ja, der Ecker da draußen in Unterradlberg, aber man muss da gerade differenzieren. Das eine, was du vorher gerade erzählt hast, das ist Ecker Holz und wir sind jetzt bei Ecker Getränke. Und es ist auch Familie am Ende des Tages, die dahinter steht. Aber es ist eine wahnsinnig spannende Reise, wenn man so sieht, und wenn man das so hört bei dir, weil du ja eigentlich wirklich vom klassischen Holzeinkauf hin zu den Getränken gewechselt bist. Das ist ja eigentlich schon ziemlich ein Hardcut, ne? Wenn man ja, das so sieht.
Ja, doch, spannend natürlich. Es ist ein massiver Wechsel auch in der Branche und es sind beides produzierende Unternehmen. Und das vielleicht dazu gesagt, für mich war es von Anfang an wichtig, dass ich in ein Umfeld komme, in ein Arbeitsumfeld, wo Werte geschaffen werden, wo produziert wird. Also das ist mir sehr nahe. Ja, und es ist grundlegend so, dass, wie du sagst, es sind zwei unterschiedliche Unternehmensbereiche. Die Ecker Getränke sind jahrhundertlange Tradition eigentlich in der Familie, Herzblut definitiv der Familie Ecker, dementsprechend ein sehr intensiver Bezug in dem Unternehmen zur Eigentümerfamilie gegeben und macht sehr viel Spaß und Freude. Produktion ist Produktion, hat einmal jemand gesagt, ist nicht ganz so. Es sind doch sehr unterschiedliche Voraussetzungen.
Ja. Die Brauerei, das habe ich gelesen, hat ja heuer das 45-jährige Jubiläum da am Standort. Ist das eigentlich so, dass du als Geschäftsführer jeden Tag ein Bier trinken musst?
Ich muss nicht, ich darf.
Ach so, okay, nein, dann muss ich mich definitiv gleich bewerben. Also jeder, der sich jetzt da die Frage stellt, ja, gutes Bier ist natürlich auch ein wichtiger Bestandteil da im Haus, weil nur durch die regelmäßigen Qualitätschecks geht's das. Aber jetzt da Spaß beiseite. Bei dir als Geschäftsführer ist ja der Alltag dann sehr dynamisch, weil man 400 bis 500 Millionen Einheiten im Jahr, das ist jetzt nicht unbedingt wenig. Also, ich könnte mir das jetzt ehrlicherweise gar nicht so richtig vorstellen, wenn ich das jetzt in ein Bild fassen müsste, wie groß das eigentlich ist. Wie brutalst dynamisch ist denn dann der Alltag eigentlich?
Der Alltag als Geschäftsführer ist natürlich sehr vielschichtig. Vor allem jetzt da in der neuen Funktion als CEO, als Alleingeschäftsführer ist das sehr breit geworden. Ich habe alle Themenstellungen des Unternehmens, alle Organisationseinheiten bei mir. Auch den Marktblick jetzt oder den Marktfokus nur viel stärker, als es in der Vergangenheit war. Was mir persönlich sehr viel Freude macht, aber ganz grundlegend ist der Arbeitsalltag von einem Geschäftsführer von mir geprägt durch den Umgang mit Menschen. Also ich die meiste Zeit verbringe im Umgang mit meinen Kolleginnen und Kollegen, aber auch mit Lieferanten, mit Kunden, mit der Technik, mit Verbänden und Interessensgruppen. Die Tätigkeit ist abwechslungsreich und tagesfüllend.
Ja, also man merkt das, also auch schon, bis du reingegangen bist. Ich habe dich ein bisschen beobachtet, muss ich ehrlicherweise zugeben. Und gerade, dass du deine Leute drüben beim Zubergehen nicht anklatscht, also ist schon sehr vertraut. Ja. Und das finde ich, das merkt man auch. Bringt mir aber auch zur nächsten Frage. Wenn du sagst, okay, vertraut, miteinander, du brauchst sicher ganz spezielle Skills, ja, dass du mit den Leuten auf Grad kommst, weil ich stelle mir das gerade in der Zeiten wie diesen, eine Krise jagt die andere, die Leute sind persönlich so gefordert wie schon seit langem nimmer. Zumindest ich kenne sie in meinen jungen Jahren noch nicht anders. Wie geht man da mit dem um? Welche Skills brauche ich da als Geschäftsführer, dass ich mit solchen herausfordernden Themen auch umgehen kann?
Ich würde es einmal so zusammenfassen, drei Schlagworte, ich komme dann ein bisschen tiefer noch eine, aber das Thema ist sicher Überblick. Dann würde ich sagen, was wesentlich und essentiell ist, ist Entscheidungsfreude und Entscheidungsfähigkeit auch. Und das Thema Motivation der Mitarbeiter, der Kolleginnen und Kollegen, aber auch die eigene. Zum Thema Überblick vielleicht. Es ist so, dass natürlich das Unternehmen breit ist. Es braucht eine Ordnung der Themenstellungen auch und man braucht einen Blick fürs Gesamtunternehmen. Und dementsprechend ist das Wissen um Organisationseinheiten, um das Unternehmen selbst, auch um Prozesse sehr wichtig. Analytische Fähigkeiten, ganz grundlegend, non auch wesentlich, damit man eine Lösungskompetenz dann am Ende des Tages hat. Und wesentlich für mich ist auch das Thema Umgang mit Menschen, Moderation, einen Ausgleich zu finden, auch teilweise zwischen den Interessen im Unternehmen, ist eine wesentliche Aufgabe. Auch dementsprechend auch das Thema Entscheidungsfreude und Kompetenz wichtig. Und ja, Motivation, speziell in schwierigen Zeiten, ist natürlich ein ganz wesentlicher Faktor. Eigene Motivation mitzubringen, Menschen zu motivieren und auch mitzunehmen auf der Reise, ist ein ganz wesentlicher Skill, der notwendig ist, um als Führungskraft ganz generell erfolgreich zu sein, aus meiner Sicht.
Aber ist das auch genauso, wie die Eckergetränke mit Fehlern umgeht? Wie lebt man Fehlerkultur bei euch im Unternehmen?
Ja, Fehlerkultur ist ganz wichtig für die Organisation, aber auch für die Personen an sich. Was mir da wichtig ist, ist, dass es ein gemeinsames Verständnis für Fehler gibt, nämlich dass Fehler ein normaler Teil des Arbeitens, des Entscheidens sind auch und dementsprechend einfach auch vorkommen im Alltag. Wichtig ist dann, dass man den gemeinsamen Antrieb hat, aus den Fehlern zu lernen und dass man sie auch gemeinsam permanent verbessert. Und auf die Frage zurückzukommen, wie gehen wir mit Fehlern um? Wichtig ist, dass man transparent mit Fehlern umgeht, dass man Fehler auch sachlich beurteilt und gemeinsam an der Lösung arbeitet und die aber dann auch nachhaltig umsetzt.
Ist das einer der Kernwerte der Eckergetränke?
Offenheit, Transparenz, Handschlagqualität, also der Umgang auch in dieser Richtung ist definitiv einer der Kernwerte.
Ja, super. Also das hört man in der heutigen Zeit wirklich immer öfter. Die Leute suchen ja auch nach dem, also nach dieser Selbstverwirklichung irgendwo im Job, dieser Akzeptanz, das Miteinander. Und das finde ich echt schön, dass du das so ansprichst, weil man hört natürlich immer die Sachen, die funktionieren sollen, wie sind, also dass man sich darauf orientieren kann, wir wollen das machen, aber setzt man es dann auch wirklich um, ja? Weil Fehler passieren einfach und das merken wir und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, aber auch die vielen Unternehmerinnen und Unternehmer da draußen im Land genauso. Ich glaube, aus Fehlern kannst du nur lernen. Und das bringt mir eigentlich auch dann zur Frage, wie man, weil wir wollen ja eigentlich nicht nur über das Gute reden, sondern auch über die Themen, aus denen wir lernen haben dürfen, damit wir uns auch verbessern können. Was sind denn so diese persönlichen Herausforderungen, aber auch diese betrieblichen Herausforderungen, mit denen du konfrontiert worden bist? Ich meine, abgesehen jetzt da von einer Pandemie oder von diesen doch sehr Wahnsinnsentwicklungen, die wir da gehabt haben die letzten Jahre mit Corona. Aber was sind so diese Themen, die dich herausfordern, die du lösen musst, die aktuell vielleicht erlaufen, mit denen du konfrontiert bist? Gib uns da mal ein bisschen einen Einblick.
Ich würde das so zusammenfassen, dass wir uns in einer Zeit befinden, die sehr, sehr dynamisch ist, einen massiven Wandel mit sich bringt. Du hast das Corona-Thema angesprochen, möchte trotzdem ganz kurz darauf reflektieren, weil ich ein bisschen darüber gesprochen habe, wie zusammenarbeitet sich und wie wir zusammenarbeiten. Das war eine Zeit der sozialen Distanz und hat viele neue Herausforderungen gebracht. Wir haben uns auch neu organisieren müssen in der Arbeit. Es war herausfordernd teilweise für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die in der Produktion und in produktionsnahen Bereichen arbeiten, weil da natürlich schon notwendig war, dass wir uns auch auf den Arbeitsplatz begeben haben. Da war es mir wichtig, dass ich jeden Tag auch dabei war. Was kann man in solchen Situationen lernen oder tun? Für uns war es sehr wichtig, dass wir ein stabiles Fundament gehabt haben in der Zeit. Also das Unternehmen war stabil, es hat dementsprechend ein Zusammenrücken gegeben und gemeinsam auch eine Achtsamkeit. Und so haben wir diese Situation auch durchgebracht. Jetzt aktuell ist sicherlich das Thema des Krieges in Europa ganz ein prägendes. Auch für mich persönlich muss ich sagen, ich habe eingangs schon gesagt, ich war für EKA in Osteuropa unterwegs. Bis nach Rumänien ist direkt an der ukrainischen Grenze. Das heißt, mir kommt dieser Konflikt extrem nahe vor. Dementsprechend ist aus meiner Sicht auch dieser ganze Wandel extrem beschleunigt. Also wir reden sehr viel von der Kostenkrise, von Energiekostensteigerungen, auch von einer neuen Art der Energieproduktion, die notwendig wird, aber auch von Verfügbarkeiten. Das begleitet uns bis heute. Also wir haben in den Lieferketten zwar jetzt eine bessere Verfügbarkeit, als wir sie vielleicht voriges Jahr hatten. Die Kostenseite ist aber nach wie vor mehr als angespannt. Wir sehen das bei Backstoffen. Wir haben teilweise schon auch noch Engpässe. Ukraine war ein wesentlicher Lieferant auch für Glas nach Europa. Diese Kapazität ist vom Netz. Wir sind es bei agrarischen Rohstoffen. Ukraine als Exportland drückt momentan natürlich auch auf Produktionsflächen in Mitteleuropa und das ist für uns natürlich ein großes Thema. Wir sehen natürlich auch den gesellschaftlichen Druck, der durch die Kostensteigerungen entsteht. Und wir als Produzenten, als Lieferanten auch, ist wichtig, dass wir da einen transparenten Umgang finden und unseren Kunden gegenüber auch transparent machen, wo diese Kostensteigerungen herkommen.
Ja, also du sprichst das an, weil wie wir da unten die Runde gegangen sind entlang der Linie und gesehen haben auch, wie viele Flaschen da eigentlich drüber rennen in der Minute, das ist schon extrem beeindruckend. Und da wird dann eigentlich erst bewusst, wie wahnsinnig kleinteilig diese Produktion ist. Man unterschätzt es immer wieder, wenn man sagt, okay, die Flaschen kommt da rein, dann wird es gewaschen, dann wird es befüllt, dann wird es verschlossen, dann wird es etikettiert und verpackt und alles. Ist da der Unterschied zu deiner vorigen Position mit dem Holz, Eckerholz, doch ein ganz anderer? Weil ich könnte mir jetzt schon vorstellen, dass vorher die Kleinteiligkeit in der Produktion anders war. Stimmt das, oder?
Ja, definitiv. Also da ich fasse das für mich immer so zusammen. Wir haben im Prinzip in der Holzwerkstoffindustrie ein schwerindustrielles Umfeld. Das heißt, sehr große, sehr energie- und anlagenintensive Prozesse, die stabil laufen und auch große Mengen bringen. Die Variabilität oder Komplexität Richtung Produkte kommt dann eigentlich über die Beschichtung. Also wir beschichten diese Trägerplatten dann auch noch und verkaufen aber ausschließlich an B2B-Kunden. Mit einem sehr hohen Exportanteil, also über 90% permanent gewesen in Unterradlberg in meiner Zeit für Richtung Asien, für Richtung Nordamerika an Händler und an Industrie. Das ist ein sehr schönes Geschäft am Ende des Tages, aber hat natürlich andere Spielregeln, als wenn man im direkten Austausch mit einem Endkonsumenten steht, wie wir es bei den Marken haben. Also eine sehr schöne Sache, Marke zu produzieren, vor allem ein Produkt, das tatsächlich gekostet, konsumiert werden kann. Das macht mir viel Freude, gerade wenn es dann auch um so preisgekrönte Artikel geht wie unser Märzenbier, das dann auch noch dazu wirklich offizielle Auszeichnungen bekommt.
Bestes Märzen Österreichs, gell?
Genau, das haben wir jetzt gelesen. Wir wissen, dass wir tolle Produkte haben, aber so ist natürlich dann doppelt schön. Und ja, die Produktion ist kleinteiliger, definitiv, hat ein bisschen andere Rahmenbedingungen. Aber gerade das Produkt natürlich und wie wir vermarkten, ist ein ganz großer Unterschied. Wir sind beim Endkonsumenten, egal ob wir eigene Produkte produzieren oder in der Lohnfüllung oder in der Handelsmarke aktiv sind, regionaler aufgestellt, haben einen Exportanteil von 25% ungefähr in den nächsten Märkten rund um Österreich. Das ist die großen Unterschiede.
Ist das Thema Fachkräftemangel? Ich meine, man hört das jetzt heutzutage echt schon oft, ja, und viele, viele Unternehmen haben da wirklich große Probleme und Engpässe. Wie betrifft es die Ecker Getränke? Gibt es da einen Fachkräftemangel? Weil, ich meine, Fachkräfte ist das eine, Arbeitskräfte ist das andere. Ich meine, unsere Landesvorsitzende Katharina, die redet ja immer ganz gern von einem Arbeitskräftemangel, wo ich ehrlicherweise dem Ganzen auch mittlerweile echt schon doch schon zustimmen muss, weil die Situation wird immer brenzlicher, ja, und wird immer knackiger. Wie geht's ihr damit um?
Ja, ist natürlich für uns auch ein Thema, definitiv. Gerade Fachkräftemangel ist die letzten Jahre schon eines gewesen, dem Thema Arbeitskräftemangel kann ich aus der aktuellen Situation heraus auch zustimmen, aber ich komme zuerst einmal auf das Thema Fachkräftemangel. Wir legen einen großen Schwerpunkt auf Lehre. Das auch im Verbund zwischen den beiden Unternehmen da am Standort. Wir haben auch in St. Pölten und Umgebung einen Verein gegründet, wo wir die Lehrlingsausbildung gemeinsam auch wirklich ins richtige Licht drücken wollen, hervorstellen wollen. Die Lehre als perfekter Einstieg in eine fachliche Karriere, nicht nur bei uns in den Unternehmen, sondern insgesamt ins Arbeitsleben. Und uns ist da ganz wichtig, neben der fachlichen Kompetenz auch die soziale Kompetenz unseren jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mitzugeben. Das sind die Fach- und Führungskräfte der Zukunft. Und was mir da immer wichtig ist, dazu zu sagen, wir haben volle Durchlässigkeit im Unternehmen. Das heißt, die Lehre als Ausgangspunkt einer Karriere in unseren Unternehmen ist ein perfekter Einstieg.
Mhm. Da würde ich auch gerne gleich mal ein bisschen überleiten zur etwas breiteren Perspektive, wenn man jetzt die Ecker Getränke als Wirtschaft oder am Wirtschaftsstandort Niederösterreich sich anschaut, da merkt man doch, dass da schon eine Historie da ist. War das immer schon eigentlich klar für Ecker Getränke, beziehungsweise für Ecker, weil es ja doch eine Familie ist, die dahinter steht? War es klar, am Standort St. Pölten-Unterarlberg zu bleiben, oder ist das schon ein Thema auch, die Produktion einmal zu verlagern?
Du sprichst das an. Der Standort Niederösterreich hat jetzt doch eine jahrzehntelange Tradition mittlerweile. Und das war eine bewusste Entscheidung, nach Niederösterreich zu kommen, die bis heute auch Bestand hat. Niederösterreich hat eine zentrale Lage, gerade in Bezug auf die Absatzmärkte der Getränke. Es ist ein Optimalstandort in Österreich. Wir haben im Prinzip das Ballungszentrum Wien direkt vor der Haustür, aber die bevölkerungsreichsten Gebiete in Österreich liegen rund um unser Werk, aber auch international eine gute Plattform. Also bewusst entschieden und bis heute positiv besetzte Entscheidung.
Ja, also das ist echt ein tolles Statement, auch natürlich für unsere niederösterreichischen Unternehmerinnen und Unternehmer, aber auch für den Standort, weil man merkt schon, es wird brutal viel gemacht und in diesen herausfordernden Zeiten braucht es das auch. Und ich glaube, da braucht es auch richtig gute Leute, um herausfordernde Zeiten zu überstehen, und deswegen würde ich da gern ein bisschen mehr auf dich persönlich überleiten, weil wir vorher schon beim Thema Fehler waren. Was sind so wirklich so entscheidende Fehler? Ich will es vielleicht gar nicht Fehler nennen, ich will es einfach ein bisschen breiter sehen, Herausforderungen, weil Fehler sind ja nicht immer was Schlechtes. Ja. Aber was sind so diese entscheidendsten Punkte, Herausforderungen deiner beruflichen Laufbahn bis jetzt gewesen, wo du echt gesagt hast, wow, das würde ich heute anders machen, oder da habe ich richtig was gelernt, das hat mich geprägt. Gibt es da was?
Ja, gibt es definitiv. In der Rückschau gibt es natürlich auch immer wieder einschneidende Erlebnisse, die einem auch im Gedanken bleiben. Und für mich kommt es immer wieder auf ein Thema zurück, das mit Entscheidungen zu tun hat und auch mit Geschwindigkeit und mit Konsequenz in Entscheidungen. Also wenn ich konkret zurückdenke an Situationen, dann ist das auf der einen Seite eine Situation, wo wir ein Geschäftsmodell betrieben haben, das den Marktanforderungen nach kurzer Zeit eigentlich nicht mehr entsprochen hat. Da eine Entscheidung zu treffen in dem Bereich wäre relativ schnell möglich gewesen. Und für mich ist dann das Thema, dass ich da damals auch relativ lang zugewartet habe, dem man zu lange im Prinzip auch die Möglichkeit gegeben habe, sich zu entwickeln. Und das zweite Thema geht in eine ähnliche Richtung, gerade wenn es um Mitarbeiterentscheidungen geht, Personalentscheidungen aus der Vergangenheit im Sinne des Teams, aber auch der betroffenen Mitarbeiter, da wirklich auch, ich sage jetzt einmal, Klarheit und Geschwindigkeit an den Tag zu legen, ist wichtig. Das, was ich gelernt habe daraus, ist Konsequenz grundlegend, also gut überlegen und abwägen, dann entscheiden, umsetzen und dazu stehen auch, weil diese Entscheidung dann viel Klarheit bringt auch am Ende des Tages. Und jede Entscheidung besser ist als keine Entscheidung, und dementsprechend man da auch wirklich dann Klarheit schafft für alle Beteiligten.
Drei Fragen, drei Antworten.
Ein guter vorgesetzter Unternehmer ist?
Teil des Teams.
Unternehmertum braucht?
Herz, Hirn und Hausverstand.
Erfolg ist?
Das Ziel, wie immer das ausschaut, gemeinsam zu erreichen.
Da hört man immer wieder, boah, der ist ein Geschäftsführer und da kommt der Geschäftsführer und jeder will ein Geschäftsführer sein. Das, was du gerade jetzt da beschrieben hast, ist das wirklich die Formel für einen erfolgreichen Geschäftsführer, für eine erfolgreiche Geschäftsführerin? Würdest du das so beschreiben? Weil ich könnte mir schon vorstellen, dass da sehr viele Elemente oder dass da sehr viele Elemente braucht, dass da erfolgreicher Geschäftsführer werden kannst.
Ich glaube, dass das sehr individuell ist, grundlegend. Aber jetzt ein bisschen aus meiner Sicht gesprochen. Ich bin jemand, ich identifiziere mich sehr stark mit dem, was ich tue. Das, glaube ich, ist einer meiner Erfolgsfaktoren. Ich glaube, dass es dann ganz wichtig ist, dass mit dieser Identifikation dann ein entsprechender Einsatz verbunden ist. Also sich permanent auch weiterzuentwickeln, das auch zu wollen und auch lernen zu wollen, glaube ich, ist ein wesentlicher Faktor für einen erfolgreichen Unternehmer, Geschäftsführer, für erfolgreiche Führungskraft. Und ganz wesentlich ist für mich immer das Thema, Interesse zu haben, über den Tellerrand hinauszuschauen. Also nicht den eigenen Bereich nur im Fokus zu haben, sondern zu schauen, wie schaut das Umfeld aus, wie kann man davon profitieren. Und weil du das angesprochen hast, herausfordernde Zeiten brauchen gute Leute, gute Köpfe. Für mich war es immer wichtig, Menschen ins Umfeld zu holen oder auch Menschen dabei zu unterstützen, zu wachsen, ihre beste Leistung zu bringen. Ich arbeite sehr gerne mit Persönlichkeiten und mit Profis.
Das ist ein wunderschöner Abschluss. Am Schluss würde ich dich wirklich gerne noch bitten, dass du unseren jungen Unternehmerinnen und dann jungen Unternehmern einen Tipp, eine Sache mitgeben könntest. Irgendwas, was denen weiterhilft am Weg zum Erfolg. Gibt es da irgendwas deiner Meinung nach?
Ja, mein Tipp ist ganz kurz und knapp: für eine Sache brennen, Mitstreiter gewinnen und nie aufgeben.
Super. Lieber Reinhard, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und uns so einen wirklich spannenden Einblick gegeben hast in die Welt der Eckergetränke, aber auch von Eckerholz doch immer wieder ein bisschen was mitgeschwungen ist. Ich glaube, das ist echt brutal spannend für unsere Zuhörerinnen und so sage ich herzlichen Dank fürs Gespräch.
Ich sage vielen Dank für den Termin und fürs Gespräch. Dankeschön.
Danke dir.
Die junge Wirtschaft Niederösterreich. Wir sind eure Interessensvertretung, euer Netzwerk zum Erfolg und Service in Niederösterreich. Noch kein Mitglied? Melde dich gleich an. jungewirtschaft.at/noe